Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am heutigen Einkehrtag werden wir vom Reden handeln, nämlich dem Reden bezüglich des lieben Gottes und bezüglich des Mitmenschen. Bei der Heiligen Messe dann in der Predigt wird kurz die Rede sein vom Gespräch mit Gott. Und hier soll es um das Reden bezüglich unseres Mitmenschen gehen. Wir befinden uns jetzt inmitten der geistlichen Wüste der heiligen Fastenzeit. Alles sonst so Nebensächliche, das sich uns aber als so wichtig und ergötzlich aufdrängt, das haben wir zurückgelassen, das haben wir in den Hintergrund gestellt. Wir wollen vergessen all das, warum? Weil es uns immer wieder vergesslich macht, unserer Würde und Aufgabe als Christen. Die Wüste, die Stille, das Gebet, die Geistessammlung, die Abtötung, der Verzicht lässt den Christen sich auf das Wesentliche, auf das Wichtige, auf das Schöne und Große besinnen, damit die Gottähnlichkeit in uns durch die Gnade wachse. Der heilige Franz von Sales bringt das so schön zum Ausdruck, wenn er schreibt: Gott will den Menschen nur um seiner Seele willen, die Seele nur wegen ihres Willens und den Willen für die Liebe. In der Fastenzeit schätzen wir, erheben wir und lieben wir tatkräftig unsere Seele über alles, mehr als unseren Körper, mehr als die ganze Welt. Wir schaffen ihr den nötigen Freiraum, um in uns wieder die rechte Ordnung zu schaffen, Gottes Ordnung, um ihren Willen wieder auf die wahren Güter hinzurichten, indem unser Wille dem Göttlichen in allem entspricht. Gott allein kennt doch in unfehlbarer Klarheit den Wert seiner Geschöpfe und welchen Rang, welchen Stellenwert sie uns in unserem Herzen einzunehmen haben oder nicht. Immer wieder kommen wir und auch durch wiederholte schmerzhafte Erfahrungen zu dem Schluss: Ich weiß nicht, Gott aber wohl, was gut für mich ist und für andere. Gott lieben heißt nicht nur ihn, höchstes Gut und Quelle alles Guten, über alles Begehren. Lieben heißt auch lieben, was und wie Gott liebt. Darum wollen wir nicht das scheinbar Gute wollen, nicht das scheinbar Schlechte hassen, sondern die Dinge so erkennen, wie sie wirklich sind und ihnen ihren Platz in unserem Leben zuweisen. Dem lieben Gott natürlich den Herzensform. Nur die wahre, die echte Liebe heißt das Gute wollen. Das, was uns zum Wohl dient, das, was unserem Wesen, was unserer menschlichen Natur entspricht. Die heilige Katharina von Genua sagte einst zum Herrn: Mein Gott, du befiehlst mir, meinen Nächsten zu lieben, und ich kann niemanden lieben als nur alleine dich. Meine Tochter, antwortete ihr Christus, wer mich liebt, alles, was ich liebe. Wir können also Gott nur lieben, wenn wir auch lieben, wen er liebt, unseren Nächsten. Nicht für alle gemeinsam, sondern für jeden Einzelnen ist Gott Mensch geworden und hat am Kreuzesaltar sein kostbarstes, anbetungswürdiges Blut vergossen. Ohne den Nächsten zu lieben, können wir Gott nicht lieben, weil, wie der heilige Thomas von Aquin so schön erklärt, beide Lieben aus einer und derselben Quelle hervorgehen. Wenn in der Welt dieses Laster herrscht, ungezügelt, von dem leider auch so ziemlich kein Haus und nicht einmal ein Kloster verschont ist, so haben doch manche Menschen eine größere Neigung und manche eine kleinere Neigung zur üblen Nachrede. Es ist der lieblose Neid und Stolz, die dieses Missfallen am Guten des Nächsten, das Wohlgefallen am Schlechten des Nächsten bewirken, dieses Schlechte, das zum Teil reell ist, wirklich ist, teilweise eingebildet und übertrieben durch unsere Eigenliebe. Diese Eigenliebe, die unsere eigenen Fehler verkleinert und die des Nächsten vergrößert. So manche, die andere Fehler und Laster abgelegt haben, können doch das üble Nachreden nicht lassen. Es wird sehr leicht übersehen. Und weil es nun auch so weit verbreitet ist, deswegen wollen wir ihm einen unerbittlichen Krieg erklären. Der heilige Bischof von Genf übertreibt nicht, wenn er schreibt: Wer die üble Nachrede aus der Welt schaffen könnte, hätte sie von einem großen Teil der Sünden und der Bosheit befreit. Dieses Laster muss aber gerade der frommen, nach Gottvereinigung strebenden Seele verhasst sein, und zwar besonders aus drei Gründen. Erstens, weil es an die Todsünde grenzt. Es sind nur wenige Schritte von der Tadelsucht zur Ehrabschneidung und Verleumdung. Man murrt und tadelt, man geht von den allgemeinen zu den besonderen Fehlern, von den öffentlichen zu den verborgenen, von den kleinen zu den großen über und hat im Nu dem Nächsten seinem Ruf nämlich geschadet. Wie ein Feuerfunke. Die Zunge ist ein Feuer, sagt heiliger Jakobus, selbst entzündet von der Hölle. Wie ein Feuerfunke, sage ich, oder wie ein wildes Pferd, verliert sich leicht die Kontrolle. Nicht nur der Priester muss Dinge für sich behalten können, um das Berufsgeheimnis und besonders das Beichtsiegel zu schützen. Manche, die um ein Geheimnis wissen, scheinen Todesschmerzen auszustehen, bis sie es offenbaren können, als wäre jedes Geheimnis ein Dorn in ihrem Herzen, der sie so lange verwundet, bis sie ihn herausgezogen haben. Ja, liebe Christen, so schwach ist der Mensch, wie der heilige Jakobus bezeugt, der die Natur aller wilden Tiere gezähmt, die Zunge aber vermag kein Mensch zu zähmen, die ist nimmer müde Übel tödlichen Giftes voll. Mit Gott allein ist aber kein Ding unmöglich. Und darum fleht der Weise im biblischen Text: Wer gibt mir eine Wache vor den Mund und ein sicheres Siegel auf meine Lippen, damit ich durch sie nicht falle und meine Zunge mich nicht ins Unglück stürze? Denn, so heißt es anderswo, des Menschen Sache ist es, einen Gedanken zu fassen, des Herrn aber ist es, die Zunge zu regieren. Wenn schon vom unnützen Wort bei Gott Rechenschaft abgelegt werden muss, Matthäus 12, 36, wie viel mehr vom verlogenen, beißenden, schädlichen, vom stolzen, unkeuschen, schmeichlerischen und verleumderischen? So spricht der heilige Bernhard. Nun der zweite Beweggrund, unserem Herzen einen rechten Hass gegen den Geist der Ehrabscheidung schenken muss, weil der Schaden enorm ist, verheerend, plötzlich. Drei Parteien nehmen nämlich in einem Moment, in einem Augenblick auf einmal Schaden: der verleumderische, ehrabscheiderische Redner, die bereitwilligen Zuhörer sowie der Abwesende, dessen Ruf geschädigt ist. Die üble Nachrede ist eine Art Mord, sagt der heilige Franz von Sales. Wir haben drei Leben: das Geistliche, das in der Gnade Gottes besteht, das Körperliche, das seinen Sitz in der Seele hat, und das Bürgerliche, das im guten Ruf liegt. Die Sünde nimmt uns das Erste, der Tod das Zweite, die üble Nachrede das Dritte. Mit einer einzigen Verleumdung begeht der Ehrabschreiter drei Morde. Er tötet seine eigene Seele und die Seele seines Zuhörers, indem er das geistliche Leben beider vernichtet, außerdem das bürgerliche Leben dessen, über den er Schlechtes aussagt. Somit ist dieses Schriftwort keine Übertreibung. Ein Geistesstreich macht Striemen, ein Zungenstreich zerschmettert das Gebein. Der dritte Grund, das ist ganz einfach die Tatsache, dass der Verleumder von allen verabscheut wird. Ja, der Verleumder ist dem Gott und auch dem Menschen verabscheuungswürdig. Denn höre ich einen anderen schlecht über andere Personen reden, so muss ich natürlich auch an das Naheliegende denken, nämlich, dass auch er über mich bei anderen schlecht reden wird. Und wer würde die Nähe eines solchen Menschen suchen? Von der bösen Zunge sagt der fromme Pater Johannes Tauler trefflich: Sind das nicht vergiftete Menschen, in denen alles zu Gift wird, was in sie kommt? Wo irgendetwas ist, kehren sie es zum Bösen und machen alle Dinge arg. Sie haben so recht, der Spinne Natur. Und so sehen wir, dass wir aus eigenem Interesse das frevelhafte Urteilen, das lieblose Reden zu vermeiden haben. Denn so vermeiden wir auch die Gewissensbisse, die uns dann sonst plagen. So finden wir Wohlgefallen in den Augen Gottes und des Wesens. Seien wir davon überzeugt, dass es keine höhere Weisheit gibt, dass es Ausdruck echter Frömmigkeit ist, wenn man seine Zunge im Zaum halten kann. Und warum sollten wir dann nicht mit einer heiligen Maria Magdalena von Pazis bereitwillig eine solche Person für eine Heilige erklären, die in ihrem ganzen Leben vom Nächsten nie etwas Böses geredet hat? Und so wollen wir ihrem Rat auch selbst folgen: man soll in Abwesenheit einer Person nichts reden, was man nicht in ihrer Gegenwart sagen würde. Ganz besonders fühlte man sich vor der üblen Nachrede gegen Obere und Vorgesetzte und auch jenen gegenüber, die ihres guten Rufs bedürfen, um zum Allgemeinwohl wirksam zu sein. Hier können wir beispielsweise an Lehrer, an Ärzte, an Priester denken. Redet man nun schlecht von diesen Leuten, so leidet diese Person nicht nur an der eigenen Ehre, sondern man wird auch die anderen, diesen Personen anvertraut sind, eine gewisse Ermunterung zum Ungehorsam oder zumindest zur Widerspenstigkeit beizufügen. Und hier die Warnung des heiligen Franz: hüte dich, deine Mitmenschen, fälschlich, verbrechen und und Sünden anzudichten, heimlich nachzuspüren, Bestehende zu vergrößern, gute Handlungen schlecht auszunehmen und das Gute, das du an jemand kennst, in Abrede zu stellen, durch Bosheit zu verdrehen und durch Worte herabzusetzen. Mit all dem würdest du Gott ernsthaft beleidigen, besonders dann, wenn du den Nächsten zu Unrecht beschuldigst oder zu seinem Schaden die Wahrheit verneinst. Sich selbst dieses Übels zu enthalten, liebe Zuhörer, das genügt aber nicht. Um das Leben einer Seele, die Gottes Liebe zu schützen, muss ich diesem Übel auch bei den anderen mutig entgegentreten. Der heilige Franz von Sales warnt uns wiederum: Wie das körperliche Gift durch den Mund in den Körper eindringt, so gelangt das Geistige durch das Ohr in das Herz. Die Zunge, die ihm dieses Gift einflößt, ist die Mörderin. Und so ermahnt uns der Weise in der Schrift, im Buch Jesus Sirach im 28. Kapitel: Umhege deine Ohren mit Dornen und höre nicht auf eine boshafte Zunge. Oh, wie weise ist das! Nicht die Ohren verschließen, sondern mit Dornen, wir würden heute sagen, mit Stacheldraht, das Herz vor solchen Worten völlig zu schützen und ihnen unzugänglich machen. Mit dem heiligen Bernhard weist der heilige Bischof von Genf darauf hin, dass sowohl jener, der das Schlechte aussagt, wie jeder, der es anhört, den Teufel in sich hat. Der eine auf der Zunge, der andere im Ohr. Wenn auch der größere Schuld hat, welcher ein Haus anzündet, so ist ein anderer nicht schuldenfrei. Wenn er das Feuer löschen könnte, es aber nicht tut, sondern sich auch noch an den Flammen wärmt. Ich weiß nicht, sagt der heilige Bernhard, was verwerflicher ist, verleumden oder den Verleumder anhören. Einer bösen Zunge muss man also mit Entschiedenheit, mit Abweisung begegnen, wobei wir gewisse Unterscheidungen machen müssen. Handelt es sich um eine Person, die uns untergeordnet ist? Man denke, das Kind, nicht, das den Eltern untersteht, ihrer Obhut, ihrer Autorität. Oder ein Ordensmann seinem Oberen, dann kann und soll man dieser Person das Schweigen befehlen. Bei anderen, wo es nicht möglich ist, können wir versuchen, das Thema zu wechseln oder durch einen ernsten Gesichtsausdruck durch Stillschweigen den Redner zu entmutigen. Hier lesen wir wiederum etwas Treffliches im Buch der Sprichwörter im 25. Kapitel. Der Nordwind vertreibt den Regen, ein unwilliges Gesicht, eine verleugnerische Zunge. Hören wir Schlechtes über den Nächsten reden, so folgen wir der Weisung des Heiligen Geistes. Hast du etwas wider deine Nächsten gehört, so lass es bei dir nicht nur verschlossen bleiben, sondern sterben. Ein Lebendiger kann aus einem Gefängnis freigelassen werden oder ausbrechen, aber ein Toter kommt nicht aus seinem Grab, auch wenn man es öffnet. Die angehörte Ehrabschreibung muss also im Herzen verwahrt bleiben. Nicht wie ein Gefangener im Kerker, sondern wie ein Verstorbener im Grab. Kein Wink, kein äußeres Zeichen anderer Personen wird irgendetwas zutage bringen können. Wir wollen nicht darüber bei anderen klagen, wir wollen nicht einmal daran denken, wir wollen es vergessen. Wir wissen, wie schwierig es ist, es oft ist, die Absichten der anderen Person zu durchschauen. Es ist doch auch so, dass manchmal jemand die Notwendigkeit hat, sich das Herz zu erleichtern, Rat zu suchen, um Gebet zu bitten, einfach weil er so durch die Armseligkeiten des Mitmenschen belastet und bedrängt ist. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Und der heilige Franz von Sales hat Folgendes diesbezüglich zu sagen. Besonders raffiniert wird das Gift der lieblosen Rede, wenn man ihr ehrende Worte vorausschickt oder sie mit Freundlichkeiten und Scherzworten spickt. Wer mit dem Bogen schießen will, sagt er, zieht zuerst den Pfeil mit aller Kraft zurück, um ihn dann mit umso größerer Wucht abzuschießen. So erwecken auch diese Lästerzungen zunächst den Eindruck, ihre lieblosen Reden zurückzuhalten, um sie dann desto kräftiger loszulassen, damit sie recht tief in das Herz der Zuhörer eindringen. Die witzigste Lieblosigkeit ist die grausamste von allen. So geht die üble Nachrede bei einem Ohr hinein, beim anderen hinaus. Sie bleibt aber im Gedächtnis der Zuhörer haften, wenn sie in geschickter, witziger Form gebracht wird. Solche Leute kennen wir auch. Der Erbschneider wird natürlich eine Rechtfertigung suchen für sein Verhalten in gewissen vereinzelten schlechten Handlungen des anderen. Diese Handlungen, die oft schon mitunter sehr weit in der Vergangenheit liegen. Und so ist man schnell bereit, jemanden als Dieb, als Lügner, als Trunkenbold oder ähnliches zu bezeichnen. Hier gebietet uns der heilige Franz zur Vorsicht, um ein Laster oder eine Tugend mit Recht als Beiname zu erhalten, muss man darin fortgeschritten sein und sie gewohnheitsmäßig üben. Es ist also eine Verleumdung, jemand einen Dieb oder Jähzornigen zu heißen, weil man ihn einmal unehrlich oder zornig gesehen hat. Auch wenn jemand lange lasterhaft gewesen ist, ist das keine Rechtfertigung zu einem schlechten Urteil, wie wir im Evangelium am Beispiel des Pharisäers und der Magdalena bzw. des Pharisäers und des Zöllners im Tempel gut sehen können. Die Güte Gottes, sagt der heilige Bischof von Genf, ist so groß, dass ein Augenblick genügt, um seine Gnade zu erflehen und zu erlangen. Welche Sicherheit haben wir also, dass der Sünder von gestern es auch noch heute ist? Wir können das Gestern nicht nach dem Heute beurteilen und das Heute nicht nach gestern. Allein der letzte Tag entscheidet über allem. Was würde der heilige Franz von Sales von unserer Epoche halten, in der man auf Sünde und Laster etwas Positives abzugewinnen sucht? Man verharmlost sie im Namen der Barmherzigkeit und des Nichtrichtenwollens. Dazu sagt der Heilige, es geht nicht an, dass man andere Laster begünstige, verharmlose und nähere, um dem Laster der üblen Nachrede zu entgehen. Man muss vielmehr schlicht und offen das Schlechte schlecht nennen, das Tadelswerte tadeln. Bringen wir uns diese weisen Regeln zum Gott wohlgefälligen, brüderlichen, zurechtweisen, recht ins Herz ein, wie sie der heilige Kirchenlehrer in seiner Philotheia darlegt. Um mit Recht die Laster anderer zu tadeln, sagt er, muss der Nutzen der dessen erfordern, über den oder zu dem man spricht. Es muss einen Nutzen haben, einen wirklichen Grund geben, einen Vorteil, dass man das tut. Ich tue das also nicht zu meinem eigenen Nutzen. Es ist ein Liebesdienst am Nächsten. Nicht um mir Genugtuung zu verschaffen, Zorn, Ungeduld, Rachsucht zu befriedigen. Und muss es nicht sofort geschehen, so erfülle ich meine Pflicht später zu einem vielleicht geeigneteren Zeitpunkt und mit Rücksichtnahme auf die Betroffenen. Keiner mag die Zurechtweisung und noch weniger, wenn sie vor den anderen geschieht. Die Ersten der Gesellschaft, sagt der heilige Franz, müssen dagegen Stellung beziehen. Ansonsten gibt es den Schein der Gutheißung. Gehöre ich nicht zu den Tonangebenden, oder wir können sagen, gibt es jemanden, der es besser tun kann als ich, so bin ich zum Tadel nicht verpflichtet. Ein besonders wichtiger Punkt bei der brüderlichen Zurechtweisung und überhaupt bei der Zurechtweisung, nicht wenn man sie als Vorgesetzter, als Oberer zu pflegen hat, ist, dass man sich dabei nicht gehen lässt. Um zurechtzuweisen, bedarf es einer großen, einer tiefen Selbstdisziplin, einer Selbstkontrolle. Vor allem muss ich meine Worte sorgfältig wählen, sagt der heilige Franz, um nicht ein Wort zu viel zu sagen. Meine Zunge ist, während ich vom Nächsten spreche, wie das Messer in der Hand des Chirurgen, der zwischen Nerven und Sehnen schneidet. Der von mir beabsichtigte Schnitt muss so haargenau geführt werden, dass ich nicht mehr und nicht weniger sage, als wirklich an der Sache ist. Außerdem muss ich beim Tadeln eines Fehlers so viel wie möglich die Person dessen schonen, der ihn begangen hat. Sehen wir da nicht, wie sehr es uns noch an der rechten Einstellung fehlt, auch wenn wir manchmal die gute Absicht haben? Das ist also gar nicht eine so leichte Angelegenheit, das ist eine delikate Angelegenheit, und davon kann buchstäblich Leben und Tod, vielleicht nicht mitunter schon der Leiber, aber vor allem der Seelen abhängig sein. Wir kennen das auch aus unseren alltäglichen Erfahrungen, dass wir uns immer wieder freuen dürfen, wenn Menschen in der Kirche den heiligen Sakramenten, der heiligen Liturgie ferne sind, aber dann doch das Gotteshaus aufsuchen. Und man dann vielleicht etwas an ihrem Äußerlichen oder an ihrem Verhalten feststellt, wo man sagt, das gehört ja hier nicht her, den Heiligen Ort. Und da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein und daran denken, was es bewirken kann, wenn man dieses oder jenes auf diese oder jene Art sagt, was natürlich sein kann, dass diese Person aufgrund dessen gerne wiederkommt oder vielleicht nie wieder einen Fuß in die Kirche setzen wird. Nur nie urteilen. Dieser Auffassung war der heilige Franz von Sales keinesfalls, wie wir schon gesehen haben, und vor allem nicht im Fall des öffentlichen Sünders, dessen lasterhaftes und sündhaftes Leben eine unbestreitbare, von allem gekannte Tatsache ist. Er schreibt, über öffentliche Sünder, die als solche allgemein bekannt sind, darf man sich allerdings freimütig äußern. Vorausgesetzt, dass es immer im Geist der Liebe und des Mitleids geschehe. Nicht in selbstgefälligem Hochmut oder Schadenfreude. Denn das verrät einen niedrigen und gemeinen Geist. Es muss alles im Geist der Liebe Mitleidsgeschehen. Ich nenne hier vor allem die offenkundigen Feinde Gottes und seiner Kirche. Sie muss man offen anprangern, so viel man nur kann. Es ist ein Liebesdienst, laut vor dem Wolf zu warnen, wenn er die Schafherde in die Schafherde einbricht oder sie umschleicht. Dieses die Feinde Gottes und der Kirche anprangern richtet sich natürlich nicht gegen die Person dieser Menschen, sondern gegen das, wofür sie stehen und gegen das, was sie tun. Sie sehen, wie der heilige Franz von Sales sich natürlich gerade als Bischof, als Hirte dieser Pflicht bewusst gewesen ist. Und er hat sie auch erfüllt mit großer Klugheit, mit Gerechtigkeit, mit viel Liebe, mit viel Geduld und hat über 70.000 Calvinisten in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Hörst du lieblos reden, sagt er, so bezweifle die Anschuldigung, soweit du kannst. Warum soll man denn das tun? Deswegen, weil wir Menschen mehr die Tendenz haben, das Schlechte von anderen zu erzählen, als das Gute. Und wo wir das Gute erzählen, das im Allgemeinen eher der Wahrheit entspricht, weil wir da viel kritischer sind. Wir glauben leider leichter das Schlechte vom anderen und das Gute von uns selbst. Also wir müssen immer erstmal, wenn jemand was Schlechtes über jemand anders sagt, dem kritisch gegenüberstehen. Ist auch das unmöglich, dann zeige Mitleid mit ihm und suche das Gespräch auf etwas anderes abzulenken. Und hier ist der ganz wesentliche Punkt. Erinnere dich und die anderen daran, dass wir es nur der Gnade Gottes verdanken, wenn wir nicht auch gefallen sind. Seien wir immer überzeugter, im Angesicht der boshaftesten und abscheulichsten Sünder. Hier gehe ich, wenn mir nicht die Gnade Gottes wäre. Die Gedanken guter Menschen befassen sich nicht mit unklaren, nebelhaften Handlungen ihrer Mitmenschen, sagt Heilige Franz, sondern ziehen sich in das eigene Herz zurück, sich dort mit guten Vorsätzen für den eigenen Fortschritt zu beschäftigen. Ja, der gute Mensch, der lebt für sich, wenn man so will, mit seinem Gott und dessen Augen sind vor allem auf die göttliche Gegenwart, auf die göttliche Vollkommenheit, auf die Lebenswürdigkeit Gottes und auf seine eigene Erbärmlichkeit gerichtet. Nur müßige Seelen, sagt er, finden ein Vergnügen daran, das Leben anderer Leute zu untersuchen. Liebe Christen, suchen wir die Stille, vor allem das Schweigen des eigenen Ichs, unserer Eigenliebe, unseres Urteils, diese innere Stimme, die immer irgendetwas über jeden zu allen Zeiten zu sagen hat und unsere Seele befleckt und unsere Seele ermüdet und krank, ja todkrank machen kann, müssen versuchen, diese Stimme zum Schweigen zu bringen. Unsere Eigenliebe muss sich verlieren, unser Wille muss sich verlieren im Göttlichen. Nur in dieser geistigen Wüste, in dieser Herzensferne von allen Geschaffenen können wir Gott finden. Hier kann die Seele Gottes Nähe und zärtliche Liebe erfahren. Hier kann sie ihn besser verstehen. Im Stillschweigen, sagt der Prophet, wird eure Stärke sein. Nebenbei gesagt, das Stillschweigen, das ist die Keuschheit. Es ist nichts Negatives, etwas Positives. eine Quelle der Kraft, das heißt auch eine Quelle der Freude. Das Stillschweigen, meine christliche Seele, ist eine große Macht im geistlichen Kampf und ein sicheres Unterpfand für den Sieg. Es ist eine unentbehrliche Freundin für den, der sich selbst misstraut und sein Vertrauen auf Gott setzt. Es ist die Hüterin des Gebetsgeistes und die vortrefflichste Helferin in der Übung der Tugenden. Bei vielen Reden bleibt Verfehlung nimmer aus, heißt es im Buch der Sprichwörter. Die Geschwätzigkeit ist den Christen so schädlich, weil sie ihnen doch die Mutter der Trägheit, ein Beweis für Dummheit und Albernheit, die Türe für die Verleumdung, die Dienerin der Lüge und der Raureif für den religiösen Eifer ist. Jesus sagte, dass nur einer unserer Meister ist, er nämlich Christus. Matthäus 23, 10. Lehren und sprechen, sagt der heilige Benedikt, sind dem Meister. Lehren und sprechen sind dem Meister, schweigen und hören gebührt dem Schüler. Und jeder, auch der zu sprechen hat in der Kirche oder sonst wo, in der Gesellschaft, in der Familie, der bleibt immer nur ein Schüler, bestenfalls ein Jünger Jesu Christi. Schweigen und hören gebührt dem Schüler. Es ist ein sicheres Zeichen, dass der, welcher sich viel mit den Menschen unterhält, wenig mit Gott rede, weshalb dann auch Gott wenig mit ihm reden wird. Da er selbst gesagt hat, ich will sie in die Wüste führen und zu ihren Herzen sprechen. Hoseas 2,14. Wenn also die Seele will, dass Gott mit ihr rede, so muss sie notwendigerweise die Einsamkeit aufsuchen. Wer aber das Stillschweigen nicht liebt, der wird niemals diese Einsamkeit auffinden. Sei darauf hingewiesen, dass der heilige Franz von Sales in seinem schönen Buch, der Philotheer, uns erklärt, wie wir diese innere Einsamkeit auch inmitten unserer Geschäfte und inmitten der Menschen, die uns umgeben, als Christen in der Welt gut praktizieren können. Wenn wir schweigen würden, so fänden wir die Einsamkeit. Wie könnte der Herr sich auch nur würdigen, mit jenen zu reden, welche da sie die Gesellschaft der Geschöpfe aufsuchen, zu erkennen geben, dass die Gemeinschaft mit Gott ihnen nicht genüge. Ein heiliger Philipp Neri würde sicherlich sagen, der, dem der liebe Gott nicht genügt, der hat seinen Verstand verloren. Oder wir könnten auch vielleicht etwas harmloser sagen, der, dem der liebe Gott nicht genügt, der kennt ihn noch nicht. Ja, viel zu wichtig nehmen wir das Gerede anderer Menschen. Es beeindruckt uns sehr. Und so nehmen wir uns zu Herzen diese Worte des frommen Thomas von Kempen. Und diese Worte legt er dem allmächtigen Gott in den Mund. Höre du nur auf ein Wort aus meinem Mund, und 10.000 Menschenworte werden auf dich keinen sonderlichen Eindruck machen. Und da wollen wir der Mutter Gottes, unserer lieben Frau, ganz nahe sein, denn das hat sie getan. Sie hat nur auf ein Wort gehört, und auf dieses eine Wort, das wollen auch wir nur hören. Und alles andere möge in den Hintergrund treten, verstummen mögen alle Lehrer und alle Geschöpfe. Und zu uns, unserem Herzen, spreche nur dieses eine Wort, Jesus. Jesus Christus, der Mensch geworden ist, zu unserem Heil. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
jeden Makel von unserer Seele hinwegspülen und das von Herzen, das von Leidenschaft erhitzte Herz abkühlen. In anderen Worten, das Gebet gibt unserer Seele all das, was sie braucht. Die Luft, die wir atmen, das Brot, das wir essen, das Herz, das in unserer Brust schlägt, sind für den Menschen nicht notwendiger, eben dass er ein menschliches Leben führen kann, als das Gebet für den Christen, um als Christ zu leben. Das heißt, gebetseifrig sein und Christ sein, das ist untrennbar miteinander verbunden. Das Gebet ist unentbehrlich, um unsere Vereinigung mit Gott und die Nachfolge Christi verwirklichen zu können. Nur wer oft, innig und anhaltend betet, erfährt die umwandelnde Kraft des Gebetes. Ja, der seligste Jungfrau Maria, die Mutter des Erlösers, diese ganz stille Seele, leer vom Geschöpf, leer von sich selbst, sie lehre uns, kindliche, dauernde, liebende Zwiesprache mit dem lieben Gott. Denn im Gebet findet sich die Fülle geistlicher Nahrung, Freude und Kraft für alle. Für die Kleinen, für die Großen, für die Sünder, für die Gerechten, für die Anfänger und für die Fortgeschrittenen im christlichen Leben. Besonders im täglich möglichst in der Familie gebeteten Rosenkranz werden wir durchdrungen vom Gebetsgeist Mariens. Warum? Weil der Rosenkranz wirklich das Jesusgebet ist, sich alles auf ihn konzentriert, ist dieses liebende Schauen auf den Herrn. Das Gebet befähigt uns auch aus den heiligen Sakramenten den größten und einen immer größeren Nutzen zu ziehen. Durchs Gebet gehen wir von Freude zu Freude, gestärkt durch dieses verborgene Manna, so durchlaufen wir unaufhaltsam die Wüste dieses Lebens, um schließlich diese Worte Jesu hören zu dürfen: Wohlan, guter und getreuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.